HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Reform im Corona-Modus. Der synodale Weg ging weiter mit Regionenkonferenzen. Die erste Begräbniskirche in Hessen. Frankfurter Planungen im Rahmen des Trauerzentrums nehmen langsam Fahrt auf. Und 50 Jahre fairer Handel. Die GEPA schaut zurück und nach vorne. Corona hat den Reformdialog der katholischen Kirche, den sogenannten synodalen Weg, aus dem Tritt gebracht. Statt einer weiteren Vollversammlung mit 230 Bischöfen und Laien in Frankfurt gab es am vergangenen Freitag getrennte Regionalkonferenzen in 5 Städten, und zwar in Berlin, München, Dortmund, Ludwigshafen und eben Frankfurt. Und statt an 3 Tagen ist das Programm auf 8 Stunden zusammengeschnurrt. Es wurden keine Beschlüsse gefasst. Stattdessen gab es Hearings zu Fragen der katholischen Sexualmoral und über die Rolle von Frauen in der Kirche. Dazu lagen auch erste Reformtexte zur Debatte vor. Lothar Bauer-Ochse berichtet aus Frankfurt.
An der Frauenfrage entscheidet sich die Zukunft der Kirche, so hat es der Limburger Bischof Betzing gesagt, der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Und die Frauen der Bewegung Maria 2.0, die auch heute wieder die Tagung des synodalen Weges begleiteten, haben deutlich gemacht, dass sie grundlegende Veränderungen erwarten. Mehr Leitungsverantwortung für Frauen, Zugang zu allen kirchlichen Ämtern, einschließlich dem Priesteramt. Der Frankfurter Theologe Bernhard Emons machte deutlich, was auf dem Spiel steht.
Die Kirche wird von diesem Punkt her als ein System der Ungerechtigkeit wahrgenommen, auch ein System, in dem Menschenrechte verletzt werden.
Aber der Weg zu Reformen ist mühsam und führt über erhebliche theologische Hürden. Hat Jesus womöglich bewusst nur Männer ausgewählt als Apostel und damit festgelegt, dass auch nur Männer Priester sein können? Der Kölner Kardinal Wölki ist davon überzeugt.
In der Heiligen Schrift steht drin, dass der Herr diejenigen frei wählte, die er berufen wollte. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Perspektive, die wir sehen müssen für die Diskussionen, die hier anstehen und die auch mit Fragen von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit zu tun. Das ist nicht die richtige Kritik.
Selbstverständlich, so Wölki, könne nur ein Mann Christus repräsentieren und eine Pfarrei leiten.
Der priesterliche Dienst nimmt aufgrund der sakramentalen Struktur in der Christusrepräsentanz eine besondere Aufgabe wahr, damit das Volk Gottes an allen seinen Gliedern befähigt und in der Lage ist, den Dienst der Verkündigung, der Bezeugung in den ganz unterschiedlichen Aufgaben und natürlich auch der Diakonie zu tun.
Damit allerdings war der Limburger Bischof Betzing nicht einverstanden.
Bitte keine Engführungen.
Die biblischen Texte, so Betzing, stünden eher für Vielfalt. Und die kirchlichen Ämter seien erst nach Jesu Tod und Auferstehung entwickelt worden. Darin genau liege die Chance für Veränderung.
Das ist ja genau unser Potenzial, dass wir sagen können, die Kirche schafft die Ämter unter Eingießung des Heiligen Geistes im Zeugnis der Auferstehung. Das ist doch genau das Potenzial, das wir ausschöpfen könnten.
Aber wie viel Veränderung darf sein angesichts einer jahrtausendealten kirchlichen Tradition? Der Kölner Weihbischof Puff wandte ein, 1600 Jahre Kirchengeschichte dürften doch nicht über Bord geworfen werden. Der Delegierte Wolfgang Köster wandte dagegen ein, die kirchliche Tradition sei ja auch nur von Männern gestaltet worden. Wie bindend könnte diese Tradition sein, wenn die Frauen darin systematisch ausgegrenzt wurden? Und Vera Scheuermeier ergänzte, die Priester sollten ja gar nicht in Frage gestellt werden. Aber was riskieren wir, wenn Frauen das auch dürfen? Die Frauen drängen auf Reformen. Brigitte Vielhaus.
Ich glaube, dass die Menschen darauf warten, dass es bald wirklich Veränderungen und glaubwürdige Zeichen gibt. Im Endeffekt können wir da noch reden und machen das genau wie im Dialogprozess endlos, 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 haben wunderbare Texte und nachher gibt es keinen Menschen mehr, der sich freut über die Veränderungen der Kirche.
Denn längst sind es schon die hochverbundenen Katholikinnen, die keine Geduld mehr haben.
Wenn das Urgestein des Katholizismus, die westfälischen Landfrauen, schon scharenweise zu Maria 2.0 überlaufen, dann ist es einfach Zeit, wirklich fest darüber nachzudenken, an welchem Punkt wir stehen. Und wir können es den Frauen nicht mehr sagen, dass sie nicht gehört, nicht gesehen werden. Und sie nehmen es als ungerecht wahr, auch wenn das Evangelium keine Menschenrechtsfrage ist. Und vielleicht ist es ja doch eine Menschenrechtsfrage, das Evangelium.
Begleitet wurden die Regionalkonferenzen des Synodalen Weges wieder durch Proteste der Reformbewegung Maria 2.0, die bewusst keine Delegierten zum Synodalen Weg entsandt hatte, dafür aber sozusagen als außerparlamentarische Opposition sich umso mehr am Rande zu Gehör bringt. Anne-Kathrin Hochstrat war dabei.
Weiheämter auch für Frauen. Auch ich kann Priesterin werden. Das haben die Aktivistinnen auf bunte Plakate geschrieben.
Hallo, Synodaler Weg. Darf ich Ihnen etwas mitgeben?
Regina Ladewig versucht, möglichst viele Synodale, die zur Konferenz wollen, vor dem Frankfurter Dominikanerkloster abzufangen. Mit einer Greifzange gibt sie ihnen Flyer in die Hand.
Da drin steht im Prinzip ein Teil meiner Berufungsgeschichte. Ich fühle mich zur römisch-katholischen Priesterin berufen. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wir mittlerweile über 300 Frauen sind weltweit, die sich berufen fühlen, und unsere Berufungen werden einfach nicht geprüft, weil wir Frauen sind.
Frauen ins Priesteramt, das ist eine der radikaleren Forderungen der Aktivistinnen. Die 20-jährige Antonia Papenhus treibt das auf die Spitze. Auf ihrem Plakat steht: Wenn ich groß bin, werde ich Päpstin. Es hat sie Überwindung gekostet, hier als deutlich Jüngste zu stehen. Doch das macht es umso wichtiger, sagt sie.
Für mich ist es so ein kleiner Mutausbruch, den ich eben auch habe, also dass ich hier stehe und zeige, ich bin hier unter den anderen Frauen, unter den anderen Menschen, die heute dort sind, und versuche natürlich auch eine der jüngeren Generationen zu vertreten.
Die gut 2 Dutzend Frauen, die hier vors Dominikanerkloster gekommen sind, sind nicht die einzigen. Digital sind sie mit Aktivistinnen aus ganz Deutschland verbunden, sprechen sogar gemeinsam ein Gebet.
Schenke uns deine Geistkraft und den Mut, deine glaubwürdige Kirche einzutreten.
Eine glaubwürdige, eine offene Kirche, weg von dem verstaubten Image. Dafür treten die Frauen von Maria 2.0 seit 2019 ein. Von Anfang an mit dabei ist Monika Humpert. Ihr Plan, den gesamten Prozess des Synodalen Wegs mit Mahnwachen und kleinen Aktionen von außen begleiten.
Wir wollen eine kritische, konstruktive Kraft sein. Wir wollen zu viel Selbstzufriedenheit, dass wir alles wieder mal auf Gott schiebt, der wird es schon machen, das wollen wir verhindern. Wir wollen, dass hier ganz klar ist, es ist jetzt oder nie. Es geht um was. Es geht jetzt um die Wurst.
Als kritische Begleiterinnen wollen die Aktivistinnen von der Kirche gehört werden. Sie sagen, immer mehr Menschen hätten genug von dieser Kirche. Sie müsse sich endlich der Zeit anpassen. Und dafür wollen sie auch zukünftig mit bunten Plakaten vor den Kirchen und den Konferenzen des Synodalen Wegs stehen.
HR Info. Himmel und Erde.
Beim Synodalen Weg suchen Laien und Bischöfe nach Wegen zu einer Reform der katholischen Kirche, um nach den Missbrauchsfällen Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Bei den Regionenkonferenzen gab es einen Austausch, aber eben noch keine Entscheidungen über die heiklen Themen, wie zum Beispiel die Sexualmoral oder aber auch die Ämter für Frauen in der Kirche. Unter den 50 Delegierten, die sich in Frankfurt am Freitag trafen, war auch der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. Ihn habe ich am Rande zu seinen Perspektiven auf die katholischen Reformfragen angesprochen.
Herr Bischof Kohlgraf, Sie müssen ja morgens auf dem Synodalen Weg erstmal ein paar schwere Schritte tun. Sie müssen durch die Phalanx von Frauen durch, die Ihnen vor Augen halten, was alles noch nicht geht in der katholischen Kirche. Mit welchen Gefühlen gehen Sie da eigentlich morgens durch?
Also grundsätzlich nehme ich diese Menschen, es waren ja nicht nur Frauen, nehme ich diese gläubigen Menschen wahr als sehr engagierte Leute, denen an der Kirche auch etwas liegt. Deswegen haben die, egal welcher Meinung die auch sind, die müssen nicht immer meiner Meinung sein, aber auch grundsätzlich eine Sympathie für sie und auch für das Anliegen, diese Kirche irgendwo auch zu verlebendigen. Und trotzdem spüre ich natürlich, das war auch heute deutlich spürbar, bei vielen auch eine Verärgerung und auch Enttäuschung. Ich kann nicht einschätzen, wie hoch die Erwartungen wirklich an unsere Treffen hier sind.
Finden Sie den Druck und das Engagement oder auch diese Verärgerung, die Sie dort auf der Straße morgens erleben, hier eigentlich in der Synodenaula unter den Synodalen auch wieder? Oder sagt man da, naja, also man muss doch auch die kirchliche Realität beachten und so heiß wird es ja dann doch nicht gegessen, wie es draußen auf der Straße klingt? Oder wie ernst nehmen Sie das Thema?
Nein, das Thema wird schon sehr ernst genommen. Es ist vielleicht ein anderer Diskussionsstil als bei einer Demonstration. Aber das Thema wird nicht einfach als Randthema wahrgenommen, sondern, also wenn wir jetzt das Frauenthema etwa nehmen, Ordination der Frau, natürlich auch andere Themen, gleich wird uns das Thema der Sexualmoral beschäftigen. Also es sind natürlich Themen, die auch in der Synodenaula, wenn man das so sagen darf, die Leute bewegen. Aber es treffen natürlich auch die unterschiedlichen Verständnisse aufeinander. Das darf man auch offen und ehrlich sagen. Dennoch ist es ein guter Diskussionsstil und die Themen werden auch offen benannt.
Gibt es eigentlich noch ausreichend Zeit für das, was an Reformen nötig ist? Es gab ja in der vergangenen Zeit auch die neuen Zahlen über die Austritte, die ja dramatisch waren. 270.000 Katholikinnen und Katholiken haben sich im Jahr 2019 verabschiedet. Gibt es nicht auch das Gefühl, dass man sagt, es könnte auch mal zu spät sein?
Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es für manche Entscheidungen wirklich jetzt auch Zeit ist. Welche Entscheidungen das sind, das muss man wirklich auch gucken. Dafür gibt es die Synode, da zählt jetzt auch nicht nur meine Meinung dazu. Aber ich sage mal, auch die Gründe für Kirchenaustritte sind natürlich auch sehr differenziert und sehr unterschiedlich. Deswegen muss man das auch vielleicht ein bisschen relativieren, ob wir diesen Prozess, egal was wir machen, wirklich auch stoppen können. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Menschen frei sind und wir leben in einer säkularen Gesellschaft. Das heißt, die Bedeutung von institutioneller Religion schwindet auch von Kirche. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich durch welche Reformen auch immer aufhalten können. Aber das darf jetzt nicht der Grund sein, sozusagen überhaupt nicht an solche Themen ranzugehen.
Wo ist denn Ihre Schmerzgrenze, wenn es darum geht, Möglichkeiten, dass die Kirche ein weiblicheres Gesicht bekommt, auszureizen? Gibt es Dinge, wo Sie nicht mehr mitgehen? Oder sind Sie eigentlich nur ein Pragmatiker, der sagt, im Blick auf die Kirche gibt es da objektive Grenzen, aber eigentlich würde ich mir auch schon viel mehr wünschen?
Ich sehe schon, dass viele Argumente, die auch für die Ordination der Frau vorgebracht werden, auch Argumente sind, die man nicht einfach vom Tisch wischen kann. Das sage ich ganz ehrlich. Dennoch glaube ich, dass wir in einer Weltkirche auch Entscheidungsprozesse gehen müssen, die Zeit brauchen. Da bin ich vielleicht pragmatisch.
Es gibt ja gleich das Thema der Sexualmoral. Da gibt es einen Text, der eine Würdigung vornimmt von Sexualität auch außerhalb der Ehe. Das ist ja im Grunde auch gegen die geltende Norm. Also Sie müssen auch an der Stelle im Grunde einen Konflikt mit Rom anstoßen, wenn Sie sich diese Dinge zu eigen machen. Machen Sie sich sie zu eigen?
Also ich nehme zunächst mal den katholischen Katechismus sehr ernst, der fordert, dass man auch Menschen, die in einer sexuellen Orientierung leben, die nicht sozusagen dem kirchlichen Ideal entspricht, dass man denen mit Wertschätzung und Respekt begegnet. Und ich sage, was uns gelingen muss, ist, das konkret werden zu lassen. Das darf nicht nur so ein frommer Satz sozusagen im Katechismus sein, sondern wir müssen gucken, was heißt das konkret. Mir hat mal jemand in einem Gespräch gesagt, warum sprecht ihr permanent über uns und so selten mit uns? Ich glaube, das wird so ein Weg sein. Mir sagte auch mal ein Mitbruder, dass er im Gespräch mit Betroffenen, wenn man das jetzt mal so sagen darf, besser verstanden hat, auch was für ein Leben das ist, auch im Hinblick auf die Kirche. Wir haben ja viel mit Menschen auch in diesen Gruppen sozusagen zu tun, denen am Glauben und an der Kirche etwas liegt und die nur unter der Hermeneutik der Sünde und des Defizits zu betrachten, das wird den Menschen auf Dauer nicht gerecht. Und ich glaube, dass wir da sehr konkret ran müssen.
Was würde das konkret bedeuten? Gibt es da für Sie auch einen Zielpunkt, wo Sie hinstreben?
Naja, es fängt schon damit an, dass man gelebte Sexualität außerhalb der Ehe oder in Lebenspartnerschaften, die wir als Kirche zunächst mal irgendwo nicht als ideal sehen, dass man die auch unter anderen Kriterien beurteilt als nur sozusagen dem Kriterium der Sünde oder dass das nicht stimmt, was die machen. Wenn uns das allein gelingen würde, so etwas anders einzuschätzen, ich glaube, dann wären wir schon einen großen Schritt gegangen.
Hat Corona dem synodalen Prozess ein bisschen die Energie geraubt?
Wir müssen uns, glaube ich, erstmal wieder finden, auch diese Regionalforen, wobei ich schon merke, jetzt auch mit 50 Leuten kann man konstruktiv und gut diskutieren. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen vier Regionalforen arbeiten. Also hier würde ich sagen, ist jetzt Power drin. Aber ich merke zum Beispiel für mein eigenes Forum, ich bin ja in einem Forum priesterliche Lebensform, dass es lange gedauert hat, bis wir uns erst einmal sortiert haben und uns konstituieren konnten. Da ist natürlich auch Zeit verloren gegangen.
Welche inhaltlichen Impulse nehmen Sie mit aus diesen absurden Monaten der Vergangenheit ohne öffentliche Gottesdienste und mit vielen Unterbrechungen eigentlich auch im pastoralen Dienst? Was bedeutet das für die Reformzwänge oder Reformbedürfnisse Ihrer Kirche?
Wir haben heute Morgen in der Gruppe sehr intensiv, auch selbstkritisch darüber gesprochen. Also sicherlich ist auch vieles gut gelaufen. Also wir gerade im Bereich der Caritas, im Bereich der Jugendarbeit, im Sozialen, waren viele Menschen sehr aktiv. Auch gottesdienstlich waren viele Menschen sehr kreativ. Aber natürlich ist auch vieles aus heutiger Sicht suboptimal, um das mal vorsichtig zu sagen. Also ich wäre heute auch als Bischof etwas lauter, wenn es darum geht, etwa die Rechte von Sterbenden und die Menschenwürde von alten Menschen und kranken Menschen stärker ins Gespräch zu bringen. Ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft, das sage ich mal, an Sterbenden etwa und den Angehörigen und so weiter auch ein Stück versündigt haben.
Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz, zum synodalen Weg und die Erfahrungen, die Corona in diesen Weg einbrachte. Und damit zu einem ganz anderen Thema an diesem Sonntagmorgen. Aber vielleicht ist der Weg von der katholischen Kirche zu dem, worüber wir jetzt sprechen, gar nicht so weit. Denn über Jahrhunderte hat die katholische Kirche ja eine geistliche Kontrolle über Menschen ausgeübt, die bis hinein ins Schlafzimmer ging und auch darüber wachte, wie und ob Kinder gezeugt oder verhütet wurden. Dieser Kontrolle haben sich die Menschen mit einem machtvollen Befreiungsschlag in den letzten Jahrzehnten entzogen, weil sie sich eben nicht bevormunden lassen wollten. Auf Bevormundung und Kontrolle reagieren viele auch jetzt in der Corona-Pandemie sehr allergisch. Es ist ja gerade viel Kontrolle in der Gesellschaft. Es werden Hygieneregeln kontrolliert und ob wir die Masken auch wirklich tragen. Das hat uns angeregt, mal über Kontrolle mit einem Menschenkenner zu sprechen. Die Kontrolle, die Menschen ausüben über andere und manchmal ja auch über sich selbst. Petra Diebold hat die Fragen gestellt an den Psychologen Werner Gross aus Offenbach.
Warum ist es denn für uns so wichtig, alles im Griff zu haben?
Wir versuchen uns in den Unwägbarkeiten und Unsicherheiten des Lebens irgendwie Sicherheit zu schaffen, es irgendwie berechenbar zu machen. Also man kann ja sagen, es gibt zwei Arten von Kontrolle. Einmal eine notwendige und hilfreiche, also was weiß ich, dass ich kontrolliere, ob ich meine Rechenaufgabe richtig gemacht habe, dass der Herd ausgeschaltet ist. Das ist etwas, was sinnvoll und wichtig ist. Es wird ja dann problematisch erst, wenn daraus so Machtspiele mit anderen passieren. Also wenn ich versuche, den anderen zu kontrollieren, häufig aus der Angst raus, weil eine Zielorientierung für eine Sache, wenn wir irgendwas machen wollen, braucht auf jeden Fall Kontrolle und vor allem braucht es sowas wie eine Selbstkontrolle und eine Selbstdisziplin. Allerdings, der Nachteil von Kontrolle ist, Kontrolle kostet Mühe, man muss sich zusammennehmen, irgendwie ausrichten und häufig ist die Angst halt im Hintergrund, wenn ich es nicht kontrolliere, misslingt die ganze Geschichte und deshalb muss ich es steuern. Und Kontrolle ist halt auch was zu tun hat mit Kopf, mit Steuerung, während Vertrauen doch eher gefühlsmäßig, emotional und entspannend ist und loslassen.
Gerade sind wir ja in einer sehr kontrollierten Situation. Es gibt die Tests, es gibt die Kontrolle der Maskenpflicht. Corona und Kontrolle scheint so zusammengehören und doch gehen jetzt viele Menschen auf die Straße, weil es aus deren Sicht zu viel Kontrolle ist. Was treibt die um oder verstehen Sie das?
Also ich kann das schon verstehen. Also dass im Grunde, wenn die Kontrolle von außen vorgegeben wird, ist das ja eine andere Geschichte, als wenn ich mich selbst kontrolliere. Also wenn ich selbst das Bestimmungsrecht darüber habe, zu sagen, will ich das oder will ich das nicht. Also dieser Aspekt von Abgabe von Verantwortung an die Politik, an die Gesundheitsleute, also um dann das ganze System, das kann ich schon verstehen, dass das problematisch ist. Man kann sagen, Kontrolle ist eigentlich immer dann gut, wenn es eine gefährliche Situation ist. Da ist ja die unterschiedliche Einschätzung. Also wenn man diese Demos in Berlin oder so sich anguckt, die sagen ja, es ist bei weitem nicht so schlimm, es ist bei weitem nicht so gefährlich wie das, was die Politik vertritt. Und da kann man natürlich auch sagen, okay, was wird denn mal passieren, wenn dieser ganze Rummel vorbei ist und wie verändert werden wir eigentlich aus dieser Situation rauskommen? Denn wenn man das jetzt mal ganz unabhängig von den medizinischen Gegebenheiten sieht, ich bin ja kein Mediziner, aber als Sozialpsychologe, wenn ich das mal angucke, was da so passiert, dann ist das natürlich ein sozialpsychologisches Experiment. Und wer lässt sich was wie lange gefallen? Das, denke ich, sind die Themen, die dahinter stehen.
Würden Sie denn in dem Fall für mehr Vertrauen auch in die Politik plädieren?
Also ich finde die Politik, wie sie es insgesamt handhaben hier in Deutschland, finde ich es eigentlich, haben sie es ganz gut gemacht. Wie weit das natürlich eine Auswirkung dann hat auf die spätere Politik, also wenn diese Sache noch lange andauert, dann kann das auch ins Gegenteil umschlagen. Und das ist ja das, was sich da auch zeigt, dass es nicht unbedingt weniger Leute werden in dem Bereich. Also wenn man die ganz harte Linie fährt und fahren würde, dann kann es auch problematisch werden, weil dann knallt es genau ins Gegenteil.
Der Psychologe Werner Gross vom Psychologischen Forum Offenbach im Gespräch mit meiner Kollegin Petra Diebold über Kontrolle. Und nun zu einem Thema, bei dem wir kaum Kontrolle haben. Es geht um das Sterben und den Tod. St. Michael ist im Frankfurter Stadtviertel Nordend eine denkmalgeschützte Kirche des bekannten Nachkriegsarchitekten Rudolf Schwarz, aber sie ist seit 2007 ohne eine eigene Gemeinde, gehört zur größeren Pfarrei St. Josef und wurde zu einer Themenkirche im Bistum Limburg, zur Trauerkirche. Dort werden Gedenkgottesdienste abgehalten, aber inzwischen gibt es auch Überlegungen, sie zur ersten Begräbniskirche Hessens zu machen. Das heißt, Menschen könnten ihre Angehörigen dort in, so die ersten Planungen, 2.500 Urnen bestatten lassen. In einem Raum, in dem weiterhin Gottesdienste gefeiert werden. Das ist ein Privileg, das bisher nur Bischöfen oder bedeutenden Stiftern vorbehalten war. Jutta Nieswand berichtet.
Vor der Kirche in einem leichten Sommerregen steht Verena Maria Kitz, Leiterin des St. Michael-Zentrums für Trauerseelsorge, und schaut auf die Eingangstür.
Besonders ist schon der Türgriff, das ist nämlich ein Pfau. In der christlichen Symbolik ein Vogel, der die Auferstehung symbolisiert. Und deswegen ist das für eine Begräbniskirche ein sehr schönes Zeichen, dass schon die, die kommen, am Eingang von diesem Pfau begrüßt werden.
Verena Maria Kitz öffnet die Tür. Drinnen ist der Raum fast leer. Es fehlen die langen Reihen der Kirchbänke, denn vor kurzem wurde der Boden hier saniert. Doch auch sonst ist die Kirche eher nüchtern. Kahle, hohe Wände in einem ovalen Raum, an deren oberem Ende das Licht durch Glasbausteine dringt. Die Inspiration dafür kam dem Architekten Rudolf Schwarz und seiner Frau auf einer Wanderung durch eine tiefe Schlucht in der Schweiz.
Sie sind durch die Schlucht gewandert, links und rechts ganz hohe Felswände, die von Moos bewachsen sind. Und das kann man hier in der Kirche sehen. Also diese ganz, ganz hohen Wände, die von solchen grünlichen Säulen immer wieder in Abschnitten unterteilt sind. Und erst ganz oben zeigt sich so ein Band aus Licht.
Damit ist diese Kirche auch eine Wegkirche, sagt Verena Maria Kitz. Sie soll den Lebensweg symbolisieren, mit einer blauen Decke als Himmel, dem Taufbecken am Eingang und einer Sandsteinplatte am anderen Ende im Boden als Platz für einen Sarg, direkt vor dem Altar. Ein Bild dafür, dass Gott die Menschen begleitet, im Leben wie über den Tod hinaus. Passend für eine Begräbniskirche, meint Susanne Gorges-Braunwart vom Bistum Limburg, um Menschen in ihrer Trauer, um ihre Verstorbenen zu unterstützen und ihnen etwas auf ihrem Weg mitzugeben.
Das Gefühl, dass hier ein Raum auf etwas über den Tod hinaus eröffnet. Ein bebeteter Raum der Heimat, der Geborgenheit vermittelt und der auch eine Gemeinschaft mit den Verstorbenen vermittelt, die über den Tod hinaus.
Wie das in der Kirche am Ende gestaltet werden könnte, etwa mit Gedenkgottesdiensten und Trauerbegleitung, dazu gibt es Konzepte und für die Raumgestaltung auch einen Architektenwettbewerb. Wie würden die Menschen vor Ort es finden, wenn ihre Angehörigen in der Kirche bestattet werden? Karin Colombo, deren Kinder in St. Michael zur Kommunion gegangen sind, meint:
Die wären irgendwie nah. Die Vorstellung, die gefällt mir schon sehr gut.
Fair statt mehr. Unter diesem Motto beginnt am 11. September die sogenannte Faire Woche 2020. Mitveranstalter ist das Fair-Handelsunternehmen GEPA. Hauptgesellschafter der GEPA sind ja bekanntlich Miserior und Brot für die Welt, die Hilfswerke der katholischen und der evangelischen Kirche. Sie blicken in diesem Jahr auf 50 Jahre fairen Handel zurück. Wo steht die Fair-Handelsbewegung heute? Brigitte Lehnhoff berichtet.
Miserior und Brot für die Welt sprechen von einer Erfolgsgeschichte. Weltweit profitieren etwa 2,5 Millionen Kleinbäuerinnen, Kunsthandwerkerinnen und Kleinstproduzentinnen von den Vorteilen des fairen Handels. Für Rohstoffe wie Bananen, Zucker, Kakao oder Kaffee ist ihnen zum Beispiel ein Mindestpreis garantiert. Was das bedeutet, veranschaulicht Theresa Hoffmann, Referentin für fairen Handel bei Brot für die Welt.
Aktuell liegt der Kaffee-Weltmarktpreis bei ungefähr einem Dollar pro Pfund und der Kaffee-Mindestpreis für fairen Kaffee liegt bei 1,40 Dollar. Sprich, das sind 40 Dollar Cent Unterschied und das macht für Produzentinnen einen großen Einkommensunterschied.
Fairhandelsimporteure gewähren den Kleinproduzenten im globalen Süden bei Bedarf auch eine Vorfinanzierung.
Sie müssen bedenken, um einen Kaffee
überhaupt ernten zu können, brauchen sie in etwa 5 Jahre Vorlaufzeit, damit die entsprechenden Pflanzen wachsen.
Erläutert Wilfried Wunden, Referent für fairen Handel bei Miserior. Fair gehandelter Kaffee hat in Deutschland zwar mittlerweile einen Marktanteil von 6%. Und auch generell steigt der Umsatz mit fair gehandelten Produkten. Ihr Marktanteil insgesamt liegt aber immer noch bei nur 1%. Die Erweiterung der Vertriebswege hat den Umsatz fair gehandelter Produkte zwar deutlich gesteigert, bestätigt Christine Priesner vom Hamburger Verein Mobile Bildung für die eine Welt. Große Einzelhändler und Discounter polierten mit fair gehandelten Produkten aber nur das eigene Image auf. Ihre Politik der Preisdrückerei zu Lasten von Produzenten änderten sie nicht.
Im fairen Handel kostet eine Banane ca. 50 Cent. Bei Aldi und Co. bekommt man halt die Banane für 20 Cent, im Angebot vielleicht noch günstiger. Und da übernimmt einfach kein Aldi und kein Lidl und kein Rewe und kein Edeka Verantwortung dafür.
Auch Miserior und Brot für die Welt fordern deshalb ein deutsches Lieferkettengesetz.
Denn leider ist es immer noch so, dass Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in globalen Lieferketten an der Tagesordnung sind und Unternehmen bis heute nicht haftbar gemacht werden können. Und deutsche Unternehmen müssen Verantwortung entlang ihrer globalen Lieferketten übernehmen.
50 Jahre fairer Handel. Die GEPA schaut zurück und schaut nach vorne. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen ersten Septembersonntag.